Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Proteste gegen die Corona-Beschränkungen gibt es in vielen EU-Staaten, doch besonders stark sind sie in diesen Tagen in Spanien. Wir berichten gleich über die Massendemonstrationen am Wochenende und die Organisatoren im Hintergrund. Schauen dann auf die angespannte Lage der Wirtschaft in der Türkei, wo der Tourismussektor vor allem auf Gäste aus Deutschland hofft. Und blicken auf den Streit in den Niederlanden über die Aufnahme von Flüchtlingskindern aus griechischen Lagern. In der Corona-Krise nimmt Spanien in der EU eine Sonderstellung ein. Kein Land der Union hatte so viele Infektionen registriert wie Spanien. Und kein anderes Land tastet sich so behutsam aus der Krise heraus wie Spanien. Zwar öffnen heute zahlreiche Strände in Spanien wieder für Ortsansässige, aber Touristen werden frühestens im Juli wieder ins Land gelassen. Und noch etwas ist in Spanien besonders. In der Corona-Krise hat sich eine Massenbewegung gebildet, die auf der Straße mobil macht gegen die Politik der Regierung. Rund 15.000 Demonstranten zählten die Behörden am Wochenende. Angestachelt von der rechtsnationalen Vox-Partei, die in Spanien die drittstärkste Kraft im Parlament ist. In Madrid bin ich jetzt verbunden mit Hans-Günther Kellner, der die spanische Politik für uns seit Jahren beobachtet. Herr Kellner, wie haben Sie die Stimmung bei den Demonstrationen am Wochenende erlebt?
Ja, es war eine in der Tat merkwürdige Demonstration, denn es waren ja kaum Leute auf der Straße mit Spruchbändern, sondern die Demonstranten saßen in ihren Autos. Man kann auch sagen, sie standen im Stau. Es waren sehr viele Fahrzeuge, 6000 Fahrzeuge etwa in der Innenstadt. Normale Autos, aber doch auch auffällig viele Sportwagen, offene Cabriolets, natürlich jedes Fahrzeug mit mindestens einer großen Spanienfahne auf jeder Seite. Es war ein bisschen wie beim Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft mit Autokorso, nur leider auch etwas aggressiver die Stimmung. Das Viva España klang nicht ganz so fröhlich, diese Rufe klangen nicht ganz so fröhlich wie bei anderen Anlässen. Und es gab auch Störungen, Einschüchterungen und sogar auch Übergriffe gegen Pressevertreter.
Treibende Kraft hinter den Protesten ist die rechtsnationalistische Vox-Partei. Ist das auch Ihre Stammklientel, die da auf die Straße geht?
Ja, nicht nur. Tatsächlich hat Vox ja auch zu diesen Kundgebungen am Wochenende aufgerufen. Und Vox versucht jetzt auch aus dieser Krise Kapital zu schlagen. Aber eben auch die Volkspartei. Die Volkspartei ruft auch zu Protesten auf. Und die Volkspartei, sie tritt jetzt ganz anders auf mit ihrem neuen Vorsitzenden Pablo Casado als noch unter Mariano Rajoy, dem ehemaligen Ministerpräsidenten. Sie ist radikaler. Das erstaunt aber nicht. Die Volkspartei, immer wenn sie in der Opposition war, hat auch mit teilweise recht auf irrationale Weise argumentiert, Politik gemacht, so zum Beispiel auch schon während der Regierungszeit des Sozialisten José Luis Rodríguez Zapatero, das war zwischen 2008 und 2011. Im Vergleich zu Deutschland muss man sagen, dass diese Proteste hier in Spanien eher ideologisch, also klassisch ideologisch geprägt sind. Hier wird also nicht Bill Gates vorgeworfen, gegen Spanien zu konspirieren, sondern der linken Regierung. Also es gibt jetzt eine linke Regierung aus Sozialisten und Podemos und ihr wird vorgeworfen, schuld an den 28.000 Toten zu sein in der Corona-Krise und jetzt auch eine geheime kommunistische oder soziokommunistische, so ist die Wortwahl, soziokommunistische Agenda zu verfolgen.
Bleiben wir beim Stichwort Ideologie. Was meinen Sie damit, wenn Sie jetzt sagen, der Protest ist ideologisch geprägt, abgesehen davon, dass jetzt Vox protestiert? Gibt es andere ideologische Zeichen, unter denen das Ganze stattfindet?
Ja, also die Frage ist ja, kommt Spanien aus dieser Krise, und eigentlich ist es eine Frage, die in ganz Europa diskutiert wird, aber eben insbesondere in Spanien, kommt Spanien aus dieser Krise mit mehr Staat oder mit weniger Staat? Und das ist damit, also mit auch mit mehr Steuern oder mit weniger Steuern, und damit ist das ein klassischer Verteilungskampf. Auf die, wenn wir uns erinnern, auf die vergangene Krise, die Finanzkrise, Verzeihung, zwischen 2008 und 2014 etwa, ist ja mit der Liberalisierung in weiten Bereichen des öffentlichen Lebens reagiert worden. Der Kündigungsschutz ist gelockert worden und es ist gekürzt worden an öffentlichen Dienstleistungen und am Sozialsystem, auch an Bildung und eben auch an der Gesundheitsfürsorge. Das hat dazu geführt, dass das Gesundheitssystem sowieso schon am Limit gearbeitet hat. In Spanien haben die Menschen teilweise auf eine Woche auf einen Termin beim Hausarzt warten müssen. Und in der Corona-Krise ist dieses System praktisch zusammengebrochen. Auch in den Altenheimen, dort sind fast 20.000 Menschen gestorben. Spanien konnte sich nie wirklich ein funktionierendes Pflegesystem leisten. Und da sagen jetzt eben die linken Kräfte, der Staat muss wieder präsenter werden, er muss investieren in Bildung und Gesundheit. Und da gibt es dann eben das Problem, dass man dafür Geld braucht, und die Abgabenlast in Spanien liegt deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Das heißt, Spanien nimmt zu wenig Steuern ein, wenn es wieder mehr investieren will. Man muss also die Steuern erhöhen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was die Rechte möchte. Die Rechte sagt, sie möchte die Abgaben noch weiter senken, und sie verspricht da, damit würde es wieder ein Wachstum geben und bessere Lebensverhältnisse für alle. Es erstaunt also nicht, dass gerade Vox und Podemos diese Proteste so stark vorantreiben.
Bleiben wir noch einmal beim Stichwort Geld. Spanien ist wie andere Südeuropäer auch in der Bewältigung der Krise auf Unterstützung aus dem Ausland angewiesen. Wie blickt die Regierung in diesem Zusammenhang nun auf den aktuellen Streit um den von Deutschland und Frankreich angestoßenen EU-Hilfsfonds? Da könnte ja nun auch Unterstützung für die Regierung, für die Politik aus dem Ausland kommen.
Ja, also diese Unterstützung ist auch dringend notwendig. Sanchez hat die Hilfe, es gab noch keine wirkliche offizielle Reaktion, aber Sanchez hat per Twitter, also der Ministerpräsident Pedro Sanchez hat per Twitter diese Pläne begrüßt und dann aber auch gesagt, er warte jetzt auf die Details der Kommission. Also auch Sanchez weiß, dass von den Vorschlägen bis zur Realisierung, dass da noch intensive Debatten geben wird. Aber wie gesagt, ohne Hilfe von außen wird es eben nicht gehen, denn die Wirtschaft bricht derzeit völlig ein. Und wir haben auch schon in der Finanzkrise gesehen, was wegbricht, ist nach der Krise erstmal nicht mehr da. Und es kommt vielleicht auch nicht mehr wieder. Die spanische Regierung sagt, wir brauchen wirklich, deshalb redet sie ja auch von einem Marshallplan, wir brauchen einen Wiederaufbauplan. Vielleicht auch mit einer anderen Art von Wirtschaft, mit einer grüneren Wirtschaft. Es gibt auch Banken oder Bankiers, die diese Pläne begrüßen, beispielsweise Ana Botín von der Banco Santander. Die Stiftung Fedea zum Beispiel, das ist eine Wirtschaftsstiftung, die eher der Wirtschaft nahesteht. Sie hat gerade eben, heute kam per E-Mail eine Rechnung rein, die sagt, wenn man die Kurzarbeiter, also die Menschen, die derzeit vom Staat Hilfen bekommen, aber noch einen Arbeitsvertrag haben, wenn man die dazu zählen würde zu den Arbeitslosen, dann wären derzeit 36% der aktiven Bevölkerung würden nicht arbeiten. Und Spanien würde, sie rechnen damit, dass Spanien zum Jahresende mit einem Haushaltsdefizit von 130 Milliarden Euro abschließen wird. Das sind 12% dessen, was das Land erwirtschaftet. Wenn die EU dem Land jetzt also nicht hilft, sondern sozusagen Kredite aufzwingt, die zurückzuzahlen sind, die auch die als Staatsschulden bilanziert werden müssten, dann könnte Spanien in so eine gefährliche Schieflage geraten, dass das auch die EU und den Euroraum gefährden könnte.
Einschätzungen waren das aus Madrid von Hans-Günther Kellner. Besten Dank. Während Europas Tourismus Großmacht Spanien sich erst im Juli wieder für Gäste aus dem Ausland öffnen will, könnte die Türkei früher aufmachen. Schon in dieser Woche soll der Start in die Touristensaison beginnen, erst einmal aber ausschließlich mit inländischen Besuchern. Ausländische Touristen könnten dann nach bisherigen Diskussionen ab Mitte Juni folgen. Das zumindest hoffen Hoteliers und Tourismusbetriebe, die in den Startlöchern stehen. Die ersten großen Reiseveranstalter sind optimistisch und haben Buchungen für Ende Juni und Juli im Angebot. Doch auch wenn der politische Wille zur Öffnung in der Türkei groß ist, wie das Land in die Sommersaison startet, ist aktuell noch ziemlich unklar, wie unsere Türkei-Korrespondentin Karin Senz berichtet.
Das kleine Hotel von Mary Chirac und ihrem Vater mit gerade mal 16 Zimmern liegt traumhaft im kleinen türkischen Küstenort Kasch. Das Wetter ist perfekt, noch nicht zu heiß. Aber im Restaurant ist aufgestuhlt, der Pool leer, die Zimmer staubig. Nein, sie bereiten sich nicht auf die Corona-Saison 2020 vor. Wie auch. Die Vorgaben sind noch völlig unklar, erklärt Mary Chirac.
Irgendwie steht drin, man muss so einen Abtreter mit Desinfektionsmittel. Aber dann heißt es wieder, nee, den brauchst du doch nicht, weil der total sinnlos ist. Die Mitarbeiter sollen in Maske, Gesichtsschutz, Handschuhen und möglichst noch in einer Einwegschürze arbeiten. Die Gäste sollen mit Masken rumlaufen.
Ich würde keine Empfehlung, Urlaub zu machen. Mit dem Maske und Handschuhe.
Ihr Vater Telat Chirac will dieses Jahr gar nicht aufmachen. Finanziell würde er das hinkriegen. Es gibt Wichtigeres, sagt er.
Ich würde als Mensch mich schlecht fühlen, wenn eine hier bei mir krank wird. Besonders, wenn meine Mitarbeiterin eine krank wird.
In Şevki Erdoğans Hotel und den Ferienhäusern, die dazugehören, gibt es knapp 300 Betten. Es ist eines der wenigen, die das ganze Jahr über offen haben. Natürlich wird hier auf Hygiene geachtet und gut sauber gemacht. Aber von Corona-Maßnahmen wie Desinfektionstunnel bis jetzt keine Spur. Der Hotelchef spaziert über das weitläufige Gelände und erklärt sein Konzept. Wir wollen sicherstellen, dass man kaum miteinander in Kontakt kommt. Im Fall der Villen bringen wir nur das Essen und holen es wieder ab und reduzieren so die Kontakte so weit wie möglich. Das Meer ist sauber. Wir haben gerade erst festgestellt, dass wir 33 Zugänge hier auf dem Gelände dazu haben, die im Moment allerdings nicht benutzt werden dürfen. Schwimmen und Spazieren gehen am Meer ist verboten. Es gibt einige Entscheidungen, die keinen Sinn machen. Leute dürfen ins Einkaufszentrum, aber nicht ans Meer. Aber ich glaube, ab 2. Juni werden die Leute das wieder tun dürfen. Nicht nur Şevki Erdoğan hofft, dass viele Einschränkungen Anfang Juni fallen. Sicher ist nichts. Unterdessen schlägt sich Mary Chirac auf der anderen Seite der Halbinsel mit weiteren Vorgaben rum.
Wir wissen nicht, ob wir die Pools voll machen dürfen, wie wir sie voll machen dürfen, ob die Leute die Pools benutzen können, wie sie die Pools benutzen können. Es ist ob sie am Strand liegen dürfen oder nicht, dann heißt es von irgendwo, jeder kriegt eine Zeit, wo er am Strand liegen darf oder am Pool liegen darf.
Also sie schüttelt unglaublich den Kopf.
Dann heißt es, die Menschen, die dann ankommen, müssen erstmal vor der Rezeption stehen. Dann wird in eine Maske vom Gesundheitsamt die Ausweisnummer eingegeben, ob sie mit Corona in Berührung gekommen sind oder nicht. Dann dürfen die so lange nicht in die Rezeption rein, bei 40 Grad im Schatten. Dann muss der da warten, bis mir da irgendjemand geantwortet hat, ist in Ordnung, darf rein. Oder der Gast muss sofort Fieber gemessen werden, wenn er ins Hotel kommt und jedes Mal, wenn er aus dem Hotel rausgeht und wieder zurückkommt. Und dann muss er mir Rapport geben, eventuell, wo er war.
All das sind nur Gerüchte, Infos, die irgendwo auftauchen. Den kompletten Maßnahmenkatalog des Tourismusministeriums scheint noch keiner gesehen zu haben. Dabei kündigt Minister Mehmet Ersoy an. Wir haben ein transparentes Zertifizierungsprogramm gestartet. Die Kriterien dazu wurden veröffentlicht und weitere werden nach und nach bekannt gegeben. In dieser Woche fangen wir mit dem Zertifizierungsprozess an. Sie werden eine schnelle Zertifizierung der offenen Hotels ab Juni sehen. Daran glaubt auch der sonst so optimistische Hotelchef Şevki Erdoğan nicht. Das ist nicht durchführbar. Wie wollen denn die Teams 350 Hotels zertifizieren? Da ist doch die Saison vorbei. Man muss das so sehen, dass die Leute das als Richtschnur nehmen und versuchen, ihre Häuser damit vorzubereiten, dass wenn der 2. Juni kommt, alles ganz frisch umgesetzt ist. Bis Mitte Juni warnt die Bundesregierung allerdings alle Deutschen, ins Ausland zu reisen. Die Türkei will, dass sie das bis zu den Sommerferien aufhebt. Şevki Erdoğan hat internationale Gäste im Blick und dabei Vorlieben. Die Russen haben das am Anfang mit Corona noch ganz okay gemacht, aber jetzt läuft es nicht mehr so gut. Bei den Deutschen dagegen schon. Kommt zu uns, wir passen schon auf. Die Regierung hat 2 Krankenhäuser innerhalb von 45 Tagen gebaut, um sicherzustellen, dass, wenn was schiefläuft, man größtmögliche Sicherheit bietet.
If something goes wrong, this is like a big insurance.
Die Tourismussaison in der Türkei soll bald starten. Hintergründe waren das dazu von Karin Sens aus Istanbul. Fast ein Vierteljahr ist es her, dass die EU-Kommission um Hilfe gebeten hat. Weil die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln dramatisch überfüllt sind, sollten die Mitgliedstaaten rund 1500 Kinder aus den Lagern aufnehmen. Neben Deutschland sind auch Frankreich, Finnland, Portugal und Kroatien diesem Aufruf gefolgt. Die Niederlande dagegen haben bislang ihre Bereitschaft dazu nicht erklärt. Die Regierung hält sich nicht zuletzt aus Angst vor den Rechtspopulisten in dieser Frage zurück. Doch nun steigt der Druck auf die Regierung, doch Farbe zu bekennen. Mehrere Bürgermeister wollen Flüchtlingskinder aufnehmen und fordern die Regierung zusammen mit Kirchen und Hilfsorganisationen auf, in dieser Notfallsituation zu handeln. Kerstin Schweighöfer über eine angespannte Debatte.
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen, Arnhem, Utrecht. Immer mehr niederländische Städte rufen ihre Regierung auf, sich an anderen europäischen Ländern wie Deutschland ein Beispiel zu nehmen und ebenfalls alleinstehende Flüchtlingskinder aus den Lagern in Griechenland aufzunehmen. Wir sind bereit, sagt auch Dezernentin Marleen Dahmen von der alten Universitäts- und Rembrandtstadt Leiden. Wir haben Platz geschaffen für 25 Kinder. Doch die Vier-Parteien-Koalition des rechtsliberalen Ministerpräsidenten Mark Rutte ist strikt dagegen. Wir brauchen eine strukturelle Lösung, so die zuständige Staatssekretärin Anki Bruckers-Knoll vom Ministerium für Justiz und Sicherheit. Es ist ein Problem der gesamten EU. Wir müssen zusammen eine Lösung finden. Es kann nicht so sein, dass das eine Land etwas tut und andere überhaupt nichts. Und deshalb warten wir, bis die Europäische Kommission einen gemeinsamen Plan präsentiert.
Man wacht im Plan ab von der Kommission.
Doch so lange wollen immer weniger Bürgermeister warten. Inzwischen folgen mehr als 70 Städte einem Aufruf von drei Hilfsorganisationen: dem Niederländischen Flüchtlingswerk, der Stiftung Flüchtling und Defense for Children. Sie versuchen, eine Koalition der Willigen zu schmieden und wollen insgesamt 500 Kinder in die Niederlande holen. Direktor Jo Ho vom Niederländischen Flüchtlingswerk: Wir rufen das Kabinett auf, sich mit anderen europäischen Ländern solidarisch zu erweisen. Die Bereitschaft in der Gesellschaft ist groß. Diese Kinder sind willkommen. Schade, dass das Kabinett so halsstarrig ist und sich weigert, diese Solidarität zu zeigen. Auch innerhalb der Regierungskoalition ist die Stimmung längst angespannt. Die liberalen D66-Demokraten und die calvinistische Christenunie wären zur Aufnahme von alleinstehenden Flüchtlingskindern bereit. Und auch die Partei des Premierministers Mark Rutte, die rechtsliberale VVD, ist sich uneins. Denn einige VVD-Parteimitglieder gehören zu den 100 prominenten Niederländern, die Ende April im NRC Handelsblatt einen seitengroßen Aufruf an das Kabinett richteten. Begleitet wurde dieser Aufruf von einer Videobotschaft des ehemaligen D66-Wirtschaftsministers Jan Terlouw. Wir sind eines der wohlhabendsten, reichsten und bestorganisierten Länder auf dem europäischen Kontinent. Deshalb mein Aufruf an das Kabinett: Gebt euch einen Ruck, nehmt diese Kinder auf. Was die beiden großen Koalitionsparteien, die Rechtsliberalen und die Christdemokraten, davon abhalte, und darin sind sich viele Wahlforscher und Politologen einig, sei die Angst, noch mehr Wähler an die Rechtspopulisten zu verlieren, sprich an die Partei für die Freiheit, PVV, von Geert Wilders und an das Forum für Demokratie von Thierry Boudet, denn im nächsten Jahr sind Wahlen. So simpel ist das, sagt Job Cohen, ehemaliger Bürgermeister von Amsterdam.
Das ist es.
Um die Gemüter zu beschwichtigen, hat die Regierung angekündigt, 48 alleinstehenden Kindern doch Hilfe bieten zu wollen. Allerdings vor Ort auf dem griechischen Festland. Dort sollen Auffangzentren gebaut werden, die in den nächsten 3 Jahren 500 Kindern Platz bieten könnten. Aber, so Dezernentin Marleen Dahmen aus Leiden, das dauere viel zu lange.
Ja, wir denken, dass das einerseits zu lang dauert.
In einer solchen Notsituation sei Eile geboten. An der Weigerung, auch nur ein Kind aufzunehmen, so ein Sprecher von Defense for Children, habe sich nichts geändert. Die Regierung verpacke ihre ablehnende Haltung jetzt bloß etwas freundlicher.
In den Niederlanden wird über die Aufnahme von minderjährigen Flüchtlingen gestritten. Das waren Informationen von Kerstin Schweighöfer. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.